Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des HVB-Marktbriefings. Rund 140 Millionen US-Bürger haben ihren nächsten Präsidenten gewählt und als klarer Sieger ist Donald Trump hervorgegangen. Doch was können wir nun wirtschaftlich in den nächsten 4 Jahren erwarten? Die Entscheidungen einer Welt- und Wirtschaftsmacht vom Kaliber der USA haben Auswirkungen rund um den Erdball auf Handelspartner, Unternehmen und Kapitalmärkte. Etwa zeitgleich ist auch noch die Ampelkoalition in Berlin gescheitert. Auch darüber sprechen wir heute im Podcast. Antworten und Hintergründe geben uns die Experten Thomas Kruse, Chief Investment Officer von Amundi Deutschland, dem größten europäischen Fondsanbieter, Philipp Gistakis, Chefanlagestratege der Uf1-Bank und Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der HVB. An euch alle drei seid recht herzlich willkommen.
Hallo, grüßt euch.
Hallo.
Servus, ich freue mich.
Andreas, dich frage ich gleich zuerst. Mit Trump könnte nun eine wirtschaftspolitische Zeitenwende mit globalen Auswirkungen anstehen. Trump und die wirtschaftlichen Folgen, das hat so viele Facetten. Was sind für dich denn die drei überragenden Themen, die wir nun vermutlich auch hier im Podcast immer wieder aktuell beleuchten werden?
Ja, auf einen kurzen Nenner gebracht. Das erste große Thema, das sind die Anhebung der US-Zölle und mögliche Steuersenkungen, die Donald Trump in seinem Wahlkampf versprochen hat. Also was hat dieser Policy Mix für Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft? Dann das zweite große Thema, was uns natürlich auf den Nägeln brennt. Was würden die höheren Zölle für Europa bedeuten, insbesondere auch für die deutschen Exporteure, die ja eh schon stark unter Druck stehen? Und ja, das dritte wichtige Thema für mich, das ist ein langfristig strategisches. Donald Trump möchte ja aus dem Inflation Reduction Act aussteigen. Das hat er zumindest im Wahlkampf angekündigt. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels würde ich das für keine gute Idee halten.
Fangen wir doch mal mit den Zöllen an. Zoll, das sei für ihn das schönste Wort im Lexikon, hat Trump im Wahlkampf gesagt. Er will die US-Wirtschaft mit massiven Einfuhrtarifen gegen Importe auch aus Europa und China schützen. Diese Maßnahmen, die auch das Thema Steuern berühren, sind nun plötzlich sehr konkret möglich geworden. Was erwartest du da? Wie wird Trump diese Maßnahmen umsetzen?
Ja, Titus, ich fange mal an mit der volkswirtschaftlichen Theorie und dann können wir natürlich auch gleich über die Praxis reden. Also theoretisch bei höheren US-Zöllen auf ausländische Produkte, das Risiko ist natürlich, dass sich die Amerikaner erst einmal ziemlich viel an Inflation in ihr eigenes Land reinholen, weil die importierten Güter teurer werden. Jetzt kann es natürlich sein, je nach Wettbewerbsdruck, dass die ausländischen Unternehmen nur einen Teil der höheren Zölle an die amerikanischen Konsumenten weitergeben, dann würden sich die Gewinnmargen der ausländischen Unternehmen verringern und die Inflation in den USA würde dann weniger stark ansteigen. Aber ich denke, einen gewissen Inflationsschub, den gäbe es dann schon, zumal Trump ja auch im Wahlkampf davon gesprochen hat, dass Menschen, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben in den USA, die möchte er gerne deportieren. Also wir haben in den USA einen engen Arbeitsmarkt, was dann im Klartext bedeuten würde, dass dann auch die Löhne noch stärker steigen würden. Und das wiederum könnte dann auch die Inflation zusätzlich anheizen. Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema Zinsen und was dann die amerikanische Notenbank machen würde. In einem solchen Szenario, und jetzt wieder rein theoretisch, würde sie vermutlich bald aufhören, den Leitzins weiter zu senken. Möglicherweise müsste man dann vielleicht sogar über Zinserhöhungen nachdenken. Und das wiederum würde natürlich einem Präsidenten Trump nicht gefallen. Er möchte ja die Konjunktur stimulieren, er möchte auch die Steuern senken. Das hatte er auch noch versprochen. Und da würden dann Zinserhöhungen sicherlich gar nicht gut bei ihm ankommen. Also das ist jetzt die Theorie und es kann alles Mögliche passieren. Ich denke, in der Praxis, da wird es ganz entscheidend darauf ankommen, ob Trump wirklich bereit ist, das Risiko einer deutlich höheren Inflation über Zölle und Deportationen einzugehen. Die wirtschaftliche Lage und die hohen Preise, die waren ganz offensichtlich, zumindest für viele republikanische Wähler, das wichtigste Thema im Wahlkampf. Und ich finde, das spricht dafür, dass Trump nicht mit dem Zollhammer um die Ecke kommt. Also ich denke schon, es wird zu höheren Zöllen kommen. Insbesondere auch gerade die Drohung von höheren Zöllen, damit Trump seine Deals aushandeln kann, vielleicht mit der Europäischen Union, vielleicht sogar auch mit China. Aber ich denke auch, dass Trump schon weiß, dass er die Inflation nicht massiv anheizen kann. Er muss eine gewisse Balance halten. Ja, und vielleicht nochmal zum Schluss. Wir haben ja auch noch das Versprechen von Steuersenkungen. Das kann er nur umsetzen, wenn die Republikaner auch eine Mehrheit kriegen im Repräsentantenhaus. Im Moment sieht es danach aus, wir wissen es aber noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das wäre natürlich gut für die Konjunktur, aber schlecht für die eh schon sehr hohe Staatsverschuldung in den USA.
Thomas, wie siehst du denn das Thema Zölle, Steuern, Inflation, Wachstum, Zinsen und so weiter? Stellt sich die US-Wirtschaft da möglicherweise selbst ein Bein und womit rechnet ihr bei Amundi als Folge einer solchen Politik?
Naja, also wenn ich mir jetzt die Wahlergebnisse angucke und wir gehen, ähnlich wie Andreas das eben auch gesagt hat, davon aus, dass wir eine sogenannte rote Welle bekommen, das heißt neben der Präsidentschaft auch der Senat in republikanischer Hand, was ja sicher ist, und dann aber auch das Repräsentantenhaus. Ja. Und unter diesem Aspekt gehen wir davon aus, dass Donald Trump doch durchaus viel von dem, was er auch im Wahlkampf genannt hat, umsetzen wird. Da sind jetzt zunächst mal dieses Thema Steuersenkungen. Ja, das ist kurzfristig sicherlich positiv für die Aktienmärkte. Mhm. Dann haben wir das Thema Zölle. Wir gehen davon aus, dass es Zölle geben wird, vor allen Dingen natürlich gegen China. Und mag sein, dass Andreas recht behält, dass man durchaus dieses Thema auch verwendet, um in Verhandlungen zu kommen. Aber zumindest glauben wir, dass es auch Zölle gegen europäische Produkte geben wird. Donald Trump hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir in Deutschland speziell ein Handelsdefizit gegenüber den USA haben. Also insofern denke ich, wird er da durchaus auch etwas unternehmen. Und wenn ich jetzt mal schaue auf die Reaktion oder gerade für die Kapitalmärkte, klar, die Steuersenkungen wirken zunächst mal positiv für die Unternehmen. Sie zahlen weniger Steuern. Dass also der Tax Cuts and Jobs Act verlängert werden wird, ist zunächst mal positiv für die Unternehmen. Mhm. Auf der anderen Seite, wie Andreas das schon gesagt hat, das wird über die Laufzeit von 4 Jahren ungefähr 800 Milliarden US-Dollar kosten. Die Verschuldung also durchaus anheizen und tendenziell auch für höhere Zinsen sprechen. Dann dazu kommt, dass mit den Zöllen tatsächlich auch der Konsument in Amerika betroffen ist, weil an ihn werden diese Zölle ein Stückchen weit weitergereicht werden. Wir müssen also damit rechnen, dass das Inflationsniveau tendenziell entweder nur langsamer zurückkommt oder sogar in kleinen Fällen wieder anheizen wird. Auch das spricht zumindest mittel- bis langfristig, also am langfristigen Ende der Rentenmärkte, der Zinsmärkte, durchaus für leicht höhere Zinsen. Ob die Fed dann allerdings die Zinsen so weit senken kann, das wird sich ein Stückchen weit zeigen. Das ist der Spielraum, den die Inflation ihr gibt, beziehungsweise auch, ob die Wirtschaft sich abschwächt. Mhm. Wir sind ein Stückchen weit vorsichtig, gerade wenn wir auf die mittelfristige Sicht schauen. Denn da gehen wir davon aus, dass, wie gesagt, diese Belastung des Konsumenten auf der einen Seite, die höheren Zinsen aber auch auf der anderen Seite, die Investitionen bremsen wird. Und auch das, was Andreas gesagt hat, dass es in gewissem Maße durch die Deportation illegaler Migranten zu einer Lohninflation kommt, kann ebenfalls negativ wirken. Wir rechnen damit, dass gerade so in der zweiten Jahreshälfte 25, Beginn 26 es durchaus auch dazu kommen kann, dass die Wirtschaft, die ja generell schon etwas abkühlt, dass sich diese Abkühlung etwas fortsetzt und sind dementsprechend auch bei der hohen Bewertung der Aktienmärkte etwas vorsichtig, wenn es denn darum geht, dass die Wirtschaft Zeichen sendet, dass es doch zu einer Verlangsamung kommen könnte.
Philipp, du schaust ja ähnlich wie Thomas aus der Anlageperspektive auf das Thema. Teilst du diese Einschätzung? Und gleich hinterher gefragt, lag denn die Marktreaktion insgesamt gleich nach dem Wahlsieg von Trump eigentlich im Korridor dessen, was du erwartet hattest?
Ja, Titus, die Marktreaktion war ja durchaus positiv auf Trump und in diesem Sinne eine Verlängerung des sogenannten Trump-Trades, der ja auch in den Tagen und Wochen vor der Wahl schon entsprechend lief, in denen eben Assets und Finanzwertgegenstände, die positiv von der Politik Trumps profitieren sollten, eben in Wert gestiegen sind. Das ist zum Beispiel der US-Dollar, aber auch Bankaktien und Aktien von Gesundheitsunternehmen, die von der erwarteten Deregulierung profitieren können, aber auch Energieaktien. Alles das hat sozusagen positiv reagiert und weiter mit dem Wahlsieg dann sich positiv entsprechend entwickelt. Was aber wichtig ist, dieser positive Ausblick, den die Märkte insbesondere auf die USA hatten, der bestand ja schon weit vorher und der war auch unabhängig vom Wahlausgang. Mhm. Denn ein wesentlicher Treiber hier ist natürlich die Erwartung an ein relativ robustes Wirtschaftswachstum in den USA und eben auch an ein relativ überzeugendes Gewinnwachstum bei den Unternehmen in den USA. Wenn man sich das mal anschaut, dann sind die Konsensusschätzungen bezüglich des Gewinnwachstums von börsengelisteten amerikanischen Unternehmen so in der Größenordnung von 15% für das Jahr 2025 und 11-12% für das Jahr 2026, also ordentliche Gewinnsteigerungen. Und die könnten natürlich jetzt nochmal durch Steuersenkungen nach oben revidiert werden, denn die Steuersenkungen wirken sich natürlich steigernd auf die Unternehmensgewinne, die für die Anleger übrig bleiben, aus. Interessant dabei ist übrigens als Abschluss dazu auch noch, dass auch die Gewinnerwartungen für die europäischen Unternehmen zwar deutlich niedriger sind als die für die US-Unternehmen, fast die Hälfte, etwa 8% Gewinnwachstumserwartungen für 25 und 26 für europäische Unternehmen im Durchschnitt, aber durchaus positiv und durchaus eine Beschleunigung von den Jahren davor, also 23, 24, in denen es eigentlich kaum ein Wachstum bei den Unternehmensgewinnen gegeben hat, sollte sich das in Europa entsprechend beschleunigen. Und das ist positiv auch für europäische Aktien. Also das heißt, im Prinzip haben die Märkte positiv auf Trump reagiert, aber sie haben einen Trend verstärkt, der bereits vorher da war und auch unabhängig des Wahlergebnisses da war. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Thomas diese prinzipielle Einschätzung auch, die teile ich.
Die Auswirkungen der Trumpschen Politik auf Europa, das ist natürlich besonders interessant hier im Podcast. Die Wahl Trumps sei der, Zitat, ökonomisch schwierigste Moment in der Geschichte der Bundesrepublik, hieß es zum Beispiel vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, IFW. Thomas, wie ist deine Einschätzung dazu? Wie gut wird Deutschland, wie gut wird Europa das nun alles wegstecken können, wenn das kommt, was Trump versprochen hat?
Naja, das hängt jetzt auch damit zusammen, was man bezüglich der Zölle annimmt. Gehen wir mal für einen Moment davon aus, dass die USA auf europäische Produkte ebenfalls eine Zollanhebung in Höhe von 10% umsetzen werden. Mhm. Dann trifft das natürlich speziell unseren Export und dann ganz besonders auch Deutschland. Denn wir leben eigentlich als deutsche Volkswirtschaft vor allen Dingen von einem globalen Handel, der dadurch in erster Linie mal eingeschränkt werden wird. Mhm. Philipp hat gerade gesagt, wir rechnen durchaus bei europäischen Unternehmen mit einem Gewinnwachstum von 8% für 2025. Das könnte ich mir vorstellen, wird sich etwas verringern. Und gerade auch unsere Prognose für die europäische Volkswirtschaft, wo wir für 2025 von einem Wachstum in Höhe von 1,2% ausgehen, das kann natürlich ein Thema werden, wenn wir Zölle bekommen, dass sich das etwa verringert, in etwa um 0,5%, wobei Deutschland dann sicherlich einen Großteil davon trägt. Die Frage, die allerdings auch aufkommt, ist, was machen wir denn als Europäische Union? Erheben wir Gegenzölle? Wo macht sowas überhaupt Sinn? Ich erinnere an der Stelle vielleicht mal an die Trump-Regierung 1.0. Damals gab es auch Zölle gegen Europa und wir haben reagiert mit Zöllen auf Harley-Davidson oder auf Whisky. Mhm. Das zeigt schon, wie wenig Bereiche es gibt, wo wir tatsächlich etwas von den Amerikanern importieren, wenn wir im Gegenzug sehen, dass die Amerikaner zum Beispiel unsere Autos konsumieren oder auch andere Güter, die wichtig wären. Also da hat der US-Präsident schon durchaus eine Möglichkeit, uns sehr empfindlicher zu treffen und das bei einem eh schon etwas geringeren Wachstum. Also für Europa sind wir nicht ganz so positiv. Das spiegelt sich aber schon in der Bewertung letztendlich auch wieder. Also wenn man mal schaut, wir haben in Amerika eine Aktienmarktbewertung von deutlich über 20. Da sind wir in Europa weit von entfernt. Und auch gerade, wenn man mal an diesen Trump-Trade denkt, den der Philipp gerade angesprochen hat im Oktober, die amerikanischen Aktienmärkte haben sich ganz gut halten können, neue Höchststände auch erreicht jetzt und speziell auch der Small- und Mid-Cap-Sektor, der von diesen Zöllen am meisten profitiert, hat gestern alleine 5,8% zulegen können, wenn ich mir den Russell 2000 anschaue. In Europa sind wir von Höchstkursen zumindest ein Stück weit entfernt. Wir sind eigentlich in den Spitzen so auf dem Niveau, was wir auch Mitte des Jahres gehabt haben. Also insofern, der Markt preist das schon ein Stückchen weit ein, dass es für Europa etwas schwieriger wird.
Mhm. Andreas, du hast ja die Auswirkungen auf Europa, über die wir gerade sprechen, eingangs als eines der wichtigeren Themen der Ära Trump 2.0 definiert. Worauf müssen wir uns da auf dieser Seite des Atlantiks aus der volkswirtschaftlichen Blickrichtung einstellen?
Also ich schaue da schon ein bisschen konstruktiver drauf als du, Thomas. Also ich will das jetzt nicht schönreden. Natürlich ist es so, dass die deutsche Wirtschaft und vor allem die deutschen Industrieunternehmen, die stehen unter einem starken Druck. Mhm. Aber wenn es jetzt konkret um die Auswirkungen geht von höheren US-Zöllen auf europäische und deutsche Unternehmen, da denke ich, da darf man sich nicht nur die Exportseite anschauen, was von Deutschland in die USA exportiert wird, um den Effekt abzuschätzen, sondern man muss auch darauf schauen, was deutsche Unternehmen vor Ort in den USA produzieren und dann dort direkt verkaufen. Und bei diesen Verkäufen, da spielen natürlich die Zölle keine Rolle. Und viele deutsche Unternehmen, die haben investiert in den USA schon seit langem, die produzieren dort auch. Also alleine bei den deutschen Industrieunternehmen, da sind mehr als 1.800 vor Ort in den USA tätig. Die erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 370 Milliarden Euro. Wenn man das mal vergleicht mit den Exporten von Deutschland in die USA, das sind nur rund 155 Milliarden Euro. Das heißt also, die Exporte liegen um mehr als die Hälfte darunter. Und das dämpft natürlich die negativen Auswirkungen der höheren US-Zölle. Mhm. Und gerade im Auto- und im Chemiebereich, da ist diese Relation besonders günstig. Das heißt also, auf einen Euro-Export der deutschen Autobauer kommen mehr als 4 Euro an Umsatz durch Verkäufe direkt in den USA, durch Produktion direkt in den USA. In der Chemiebranche, da liegt die Relation sogar bei 1:8. Also da denke ich, da kann man vielleicht ein bisschen konstruktiver sein.
Mhm. Zeigt ja auch, wie stark diese Sektoren schon vor Ort in den Märkten zu Hause sind. Viele Firmen in Europa und auch in Deutschland dürften ja bei einem künftig schwierigeren Zugang zum US-Markt auch auf mehr und mehr heimische Wachstumsimpulse setzen. Frage an Philipp, kann Deutschland, kann Europa die überhaupt bieten? Wie siehst du das aus Investorensicht?
Ja, Titus, ich finde wichtig, dass wir auch aus Investorensicht zunächst mal verstehen, welche Wählerbotschaft eigentlich hinter dem Wahlergebnis steht. Und wir diskutieren ja im Moment gerade über das Thema Außenhandel. Das heißt, insbesondere aus den USA mit Perspektive auf Deutschland. Wir sind ja, und den Nimbus tragen wir immer gerne vor uns her, der Exportweltmeister. Und das gefällt den Amerikanern nicht so wahnsinnig gut. Exportweltmeister bedeutet ja immer, wir exportieren deutlich mehr, als wir importieren. Mhm. Und das bedeutet möglicherweise eine gewisse Unausgeglichenheit, die dann da korrigiert werden soll. Welche Folgen das hat, ist wieder eine andere Geschichte, haben der Thomas und der Andreas jetzt gerade diskutiert. Es gibt aber noch eine weitere wichtige Botschaft und die könnte sich auch auf dieses Exportthema entsprechend auswirken und aber auch positiv für uns selbst wirken. Denn die zweite Botschaft, die, glaube ich, wichtig ist, die der amerikanische Wähler gesendet hat, ist gerade bei der Außenpolitik, nämlich der amerikanische Wähler sagt sozusagen, liebe europäischen Freunde, kümmert euch um eure Probleme federführend selbst, auch eure Sicherheitsprobleme. Wir wollen nicht mehr in dem Maße die Kosten für die Verteidigung Europas übernehmen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann ist das tatsächlich ein Thema. Und übrigens, um diese Themen hätten wir uns auch im Falle eines Wahlsiegs von Kamala Harris kümmern müssen. Ich glaube, auch das ist klar. Um es mal so zu sagen, im Vokabular meiner Kinder, Harris wäre für die Europäer ein bisschen nicer gewesen. Aber lösen hätten wir diese Probleme auch selbst müssen. Mhm. Und eigentlich sind die Lösung dieser Probleme gerade in der Sicherheitssituation ja auch wirtschaftlich positiv für Europa. Denn was bedeutet es? Wir brauchen Investitionen. In diesem Fall Investitionen für Sicherheit. Wir brauchen aber auch Investitionen in unsere Energieinfrastruktur, auch eine Folge des Ukraine-Krieges, in unsere Transportinfrastruktur. Und Investitionen wären etwas Positives. Erstens, weil sie natürlich den Binnenkonsum anregen, aber natürlich auch, weil sie Importe von Gütern nach sich ziehen, die vielleicht in den USA produziert werden und damit auch sozusagen die Amerikaner daran dann entsprechend teilhaben lassen. Also das heißt, aus Investorensicht kann man durchaus sagen, dass wir jetzt vor einer großen Herausforderung stehen, aber durchaus vor einer großen Herausforderung, die wir meistern können, vor der wir zum Beispiel die fiskalischen Kapazitäten haben, entsprechende Investitionen zu tätigen und wo wir die Ingenieure haben, die Facharbeiter haben und natürlich auch das private Kapital haben, um diese Investitionen tätigen zu müssen. Und wenn wir das tun, dann wäre das auch wirtschaftlich positiv für Europa.
Und dann gäbe es auch wieder Wachstumsimpulse. Nochmal dich, Andreas, als Chefvolkswirt gefragt. Die deutsche Regierung hat sich ja nun nominell aufgelöst. Wie schon angesprochen, könnte der Kurs der neuen US-Regierung erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Haushaltslage künftig haben. Was siehst du da exakt voraus?
Bei der Frage würde ich ganz gerne daran anknüpfen, was Philipp gerade eben gesagt hat und was du auch schon angesprochen hast, Titus. Mhm. Was in Deutschland passiert und eigene Hausaufgaben, aber ich denke auch der europäische Kontext. Mhm. Denn da steht Deutschland im Fokus, aber eben auch Frankreich. Auch in Frankreich haben wir keine ganz so stabile Regierung. Ich bin jetzt mal vorsichtig. Also ausgerechnet die beiden Kernländer in Europa, die früher als der Motor für Europa galten, die wackeln jetzt politisch. Und ja, wenn es jetzt konkret um die Hausaufgaben geht, Philipp hat da schon viel angesprochen. Mhm. Ich denke, Deutschland muss genau das Gegenteil von dem hinkriegen, was Frankreich machen sollte. Also Frankreich muss Staatsausgaben kürzen, aber hoffentlich so, dass sie die Wirtschaft nicht abwürgen und da den Rotstift ansetzen, wo es wirtschaftlich Sinn macht. Also bitte nicht bei den Investitionen. Und in Deutschland ist es eben genau umgekehrt, was Philipp schon gesagt hat. Wir müssen fiskalpolitisch andere Prioritäten setzen. Mhm. Also ja, ich wiederhole es das, was Philipp gesagt hat. Ausgaben, Infrastruktur, Energiewende, Militär. Trump wird ja sicherlich gerade auch auf Deutschland den Druck sehr stark erhöhen. Und das wird durch Einsparungen in anderen Bereichen alleine nicht finanzierbar sein. Also wir brauchen fiskalpolitisch mehr Spielraum. Und das ist eben unabhängig davon, welche Regierung sich dann nach den Neuwahlen bilden wird. Wir brauchen eben auch einen Abbau bürokratischer Hürden für die Unternehmen, mehr Digitalisierung. Und das wird durch schlanke Prozesse alleine nicht machbar sein. Das wird auch mehr Geld kosten.
Man muss ja aber auch sagen, dass gerade die Regierung unter Donald Trump 2.0 vielleicht die Herausforderung für Europa ist, sich stärker zu fokussieren, mehr mit einer Stimme zu sprechen und dementsprechend auch ein höheres Gewicht in der Weltpolitik oder auch in der Wirtschaftspolitik zu bekommen. Und da passt eigentlich auch hinein, dass wir mit einer neuen Bundesregierung dann vielleicht wieder etwas handlungsfähiger sind, als wir das jetzt in den letzten Monaten der Fall gewesen sind.
Kaum ein Reformprojekt stand ja so sehr im Mittelpunkt der Ära Joe Biden wie der Inflation Reduction Act, dieses wirklich gigantische Investitionsprogramm in die grüne Transformation der amerikanischen Wirtschaft. Die Frage ist nun, was wird damit weiter passieren? Und da spielt ja auch das Thema grüne Kapitalanlagen und Nachhaltigkeit rein. Wie seht ihr das? Andreas, vielleicht du zuerst aus der Makroperspektive. Was wird von diesem Reformvorhaben überhaupt übrig bleiben?
Also ich bin ja vielleicht ein bisschen konstruktiver unterwegs jetzt mit Donald Trump, aber wenn es um den Inflation Reduction Act geht, das sehe ich schon wirklich sehr, sehr kritisch. Denn diese versprochene Kehrtwende, man darf ja nicht vergessen, die USA haben einen Anteil von mehr als 13% an den globalen CO2-Emissionen. Damit liegen sie auf Rang 2 nach China mit rund 30%. Wenn jetzt die USA hier nachlassen oder gar nicht mehr mitmachen bei der Energiewende, dann wird die Erreichung der globalen Klimaziele noch viel schwieriger. Und das Problem, was ich auch sehe, ist, dass einige andere Länder möglicherweise dann auch in ihren Anstrengungen nachlassen, weil sie ansonsten vielleicht wirtschaftliche Nachteile beführen. Und auch aus einer geopolitisch-strategischen Sichtweise, gerade aus der Perspektive der Europäer, wäre eine Abkehr vom Inflation Reduction Act wirklich schlecht. Es ist ja so, dass China die Lieferketten bei grünen Technologien dominiert, also Batterien, Solarzellen, Windkrafträder und so weiter. Wenn jetzt die USA hier nicht mehr mitziehen, dann wird es für uns Europäer noch schwieriger, weniger abhängig zu werden von China, wenn es um diese Produkte geht. Also für mich ist das keine gute Entwicklung.
ESG-Anlagen, also die nachhaltigen Finanzanlagen, die hatten ja schon mal sehr starke Phasen im Marktverlauf, was die Performance angeht. Dann hat sich das Bild wieder gedreht und die fossilen Assets hatten wieder die Nase vorn. Philipp, welches Signal sendet deiner Meinung nach denn der Wahlsieg Donald Trumps nun an die Investoren, was dieses Thema nachhaltige Anlagen betrifft?
Ja, Titus, ich denke, es macht Sinn, dass wir diese Implikationen, dieses Wahlergebnis eben aus den Wahlbotschaften, die der amerikanische Wähler gesendet hat, interpretieren. Zwei habe ich bereits genannt, einen zum Außenhandel, einen zur Sicherheitspolitik. Die dritte Wahlbotschaft ist aus meiner Sicht heraus relativ klar. Bon mot im amerikanischen politischen System. It's the economy, stupid. Ja, das heißt, auch diese ESG-Investitionen, so sinnvoll sie aus Nachhaltigkeits- und Umweltgründen und Klimaschutzgründen sein werden, sie müssen eben auch ökonomisch Sinn machen. Ich glaube, eine Mehrheit der amerikanischen Wählerinnen und Wähler sieht schon die Implikationen aus dem Klimawandel auch für die USA. Man denke nur an diese gigantischen Sturmschäden, die vor ein paar Wochen und Monaten in den USA aufgetreten sind. Und möglicherweise wird ja auch ein großer Profiteur des Wahlsieges von Donald Trump ein Hersteller von Elektromobilen sein. Das kann ja durchaus auch sein. Aber ganz wichtig ist eben, das Ganze muss ökonomisch Sinn machen. Das heißt, die Transformation unserer Wirtschaft muss auch ökonomisch für die Menschen funktionieren. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Das wird jetzt, da stimme ich Andreas zu, unter Trump schwieriger, aber es ist dennoch machbar. Denn auch aus Gesichtspunkten der zum Beispiel Unabhängigkeit unserer Energieinfrastruktur und die Risiken, die aus so einer Abhängigkeit entstehen können, auch für uns in Europa und in Deutschland, die haben wir 2022 gesehen. die machen strategisch sehr viel Sinn, diese Unabhängigkeit. Und dazu brauchen wir eben diese Investitionen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wir müssen sozusagen die Nachhaltigkeit zusammen mit der ökonomischen Sinnhaftigkeit denken. Und ich glaube, ich habe schon mehrere Beispiele dafür gegeben, man findet diesen Sinn und den muss man dann eben entsprechend auch betonen. Und dann gehen die Menschen diese Investitionen, die dazu notwendig sind, in die Transformation auch mit.
Mhm. Thomas Amundi ist ja ein großer Anbieter von so nachhaltigen Finanzanlagen. Nimmst du das auch so wahr, dass der Trend im Grunde intakt ist, aber eben gerade nur auf kleinerer Flamme köchelt? Und wie könnte es mit ESG-Anlagen unter Trump weitergehen? Die Republikaner haben dieses mittlerweile große Marktsegment ja schon sehr harsch kritisiert und angegangen.
Ja, zunächst muss man sagen, Amundi hat sich ja grundsätzlich diesem Nachhaltigkeitsthema von Anfang an verschrieben, aber auch immer darauf hingedeutet, dass es jetzt kein kurzfristiges Thema ist, sondern eben ein langfristiges. Mhm. Wenn ich das aufgreifen darf, was Philipp gerade gesagt hat, die Kosten, die durch den Klimawandel entstehen, dann ist es vielleicht möglich, dass momentan vielleicht die Förderung unter Donald Trump Richtung der nachhaltigen Industrien oder auch der Entwicklung der Nachhaltigkeit zurückgefahren wird oder etwas eingedämmt wird. Wir hören schon davon, dass gerade im Bereich der Forschung unter Umständen Mittel gestrichen werden, alles was Richtung Klimawandel geht.
Ja.
Mag sein, das ist aber in meinen Augen in erster Linie zunächst mal temporär, denn das, was Philipp eben auch gesagt hat, es muss ökonomisch Sinn machen. Die Kosten des Klimawandels werden mit jedem Jahr höher. Es ist unbestritten, dass wir irgendwo mal Richtung diesem Net-Zero-Ziel kommen müssen. Und wenn wir jetzt einige Jahre das nicht verfolgen unter Donald Trump, werden die Kosten sicherlich höher werden. Und damit auch das, was Philipp angesprochen hat, also die ökonomische Balance oder die ökonomische Rechtfertigung für die Investitionen immer größer. Ich bin also davon überzeugt, dass Trump das bestenfalls temporär ein Stückchen zurückhalten kann, aber die Notwendigkeit grundsätzlich da bleibt, dass wir den Klimawandel angehen und dementsprechend diese Investitionen vielleicht zeitlich verschoben sind, aber nicht aufgehoben sind.
Wirtschaftspolitisch könnte es also nun, sind wir uns einig, zu einer Zeitenwende kommen, je nachdem, was von Trump tatsächlich umgesetzt wird. Aber wie sollten Investoren von der Blickrichtung der Finanzanlage aus betrachtet ins nächste Jahr blicken? Wie lässt sich das zusammenfassen? Philipp, vielleicht zuerst deine Einschätzung der kommenden 12 Monate.
Also ganz kurz zusammengefasst bin ich optimistisch für Aktien und innerhalb der Aktien optimistischer, positiver für den US-Markt als für den europäischen Markt. Das heißt nicht, dass ich für den europäischen Markt pessimistisch bin, aber die von mir vorhin genannten Wachstumszahlen bei den Gewinnen bevorzugen eindeutig die USA, auch wenn die USA teurer ist. Mhm. Auf der Anleihenseite würde ich es eher umgekehrt sehen. Da haben wir ja schon von Thomas und von Andreas gehört, dass Inflationsdruck von Zöllen etc. kommen könnte, auch steigende Staatsverschuldung. Bei den Anleihen wäre ich eher in Europa als in den USA. Also insgesamt optimistisch, USA eher auf der Aktienseite und auf der Anleihenseite eher Europa.
Thomas, US-Aktien bevorzugt, hat man gerade gehört von Philipp. Ist das auch eure Hausmeinung bei Amundi? Wie blickt ihr auf das Jahr 2025?
Ja, das würde ich durchaus auch so sehen. Gerade kurzfristig werden sicherlich an den Aktienmärkten in Amerika die robuste Konjunktur, aber auch die Steuersenkungen, die mit Donald Trump auch gerade kurzfristig zu erwarten sind, ziehen. Mhm. Mit längerem Verlauf, also gerade wenn wir die zweite Hälfte 2025 gucken, dann wird allerdings das Thema aufkommen, wie entwickelt sich die Konjunktur? Wir erwarten ja generell, dass das Wachstum in 2025 etwas niedriger sein wird, als es in 2024 ist für die USA. Und das könnte sich ein Stückchen noch verstärken durch die Zölle. In dem Augenblick bin ich der Meinung, dass bei der hohen Bewertung, die wir tendenziell haben, der Markt relativ sensibel auf schwächere Konjunkturdaten reagieren wird. Innerhalb der USA merken wir, dass die Zölle tendenziell mal gerade kleinere und mittlere Unternehmen befürworten würden oder schützen würden, dementsprechend vielleicht eher mal in einen S&P 500 Equal Weight, denn in einen S&P 500 normal zu investieren, aber USA-Aktien besser als europäische. Auf der Rentenseite deckt sich unsere Einschätzung mit dem, was Philipp gesagt hat, vielleicht das generelle Niveau. Ich glaube, durch den Trend, den wir bereits im Oktober gesehen haben, pro Donald Trump, scheint mir gerade auf der Rentenseite und auch möglicherweise beim US-Dollar eine ganze Menge eingepreist sein. Das mag vielleicht jetzt kurzfristig noch einen leichteren Anstieg geben, aber generell haben wir hier, glaube ich, schon viel von der Bewegung gesehen und hoffe auch ein Stückchen weit, dass die Zinsen dann doch in 2025 zumindest nicht weiter steigen, sondern vielleicht auch leicht zurückkommen, wenn auch weniger, als das ursprünglich erwartet worden ist.
Das waren Thomas Kruse, Chief Investment Officer von Amundi Deutschland, Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland und Philipp Gistakis, CIO der Hypo Vereinsbank. Im Januar nimmt Donald Trump erneut im Oval Office Platz. So kurz nach der Wahl konnten unsere Experten schon einiges absehen und analysieren, was Investoren und Unternehmer gut vorbereitet in diese neue Phase starten lässt. Das war der Sonderpodcast zur US-Wahl von Amundi und der HVB. Neues von uns gibt es am 18. November zum Download. Das HVB-Marktbriefing steht unter dem Motto Mitdenken für kluge Köpfe. Unsere klugen Experten waren heute
Thomas Kruse,
Andreas Rees,
Philipp Gistakis
und Titus Gode als Moderator. Machen Sie es gut derweil.